Wie kommt es, dass die Vorstellung von Jesus am Kreuz für manche eine Torheit ist, wie wir es vorhin gehört haben, wie Paulus das sagt, und für andere das größte Ereignis und das bedeutendste und auch das persönlich berührendste und wichtigste Fest ihres Glaubens? Wie kommt es, dass dieses Kreuz so die Menschen scheidet und polarisiert und trennt? Kürzlich hat mir eine ehemalige Kollegin erzählt, dass sie den Karfreitag und diesen Fokus auf das Kreuz nicht schön findet. Sie sagt, dieser stille Feiertag, dieses Bedrückende, dieses, oh, die Schuld wird einem so bewusst, das mag sie nicht. Die Geschäfte sind geschlossen, man kann sich nicht ablenken groß, es ist so ein stiller Feiertag. Und andere wiederum, und auch ich selbst sage, dass Jesus gestorben ist und dass er am Kreuz hing, das ist mir eine riesige Kraftquelle. Und ihn anzusehen, wie er litt, dass, wenn ich das tue, dann spüre ich, wie seine Liebe mich erfüllt oder wie ich merke, was das bedeutet. Und Diana hat mir das vor ein paar Wochen mal erzählt, sie hat die Passion Christi geschaut, den Film. Und als sie das anschaute, das war in aramäischer Sprache, hat sie auf einmal das verstanden und weinte und hat verstanden, was das mit ihr zu tun hat. Und ich frage mich, wie kommt sowas? Wieso hat dieses Kreuz, Jesus am Kreuz, so eine Kraft? Als Jesus vor 2000 Jahren starb, war das auch so, dass die Menschen das unterschiedlich gesehen haben. Die meisten konnten in Jesus am Kreuz überhaupt keinen Sinn erkennen. Wir lesen Matthäus 27, Vers 27 bis 30, da heißt es, die Soldaten brachten Jesus ins Prätorium und versammelten die ganze Mannschaft um ihn. Sie zogen ihn aus und hängten ihm einen scharlachroten Mantel um, flochten aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie ihm auf den Kopf und drückten ihm einen Stock in die rechte Hand. Dann knieten sie vor ihm nieder, verspotteten ihn und riefen, es lebe der König der Juden. Sie spuckten ihn an, nahmen den Stock und schlugen ihn damit auf den Kopf. Dann kreuzigten sie ihn und wir lesen weiter in den Versen 37 bis 44. Und sie brachten oben auf seinem Haupt seine Beschuldigungsschrift an, die den Grund für seine Verurteilung angab. Dies ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer rechts und einer links von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch. Du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten und Ältesten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, spotteten sie. Er ist ja der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen? Dann werden sie an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt befreien, wenn der Freude an ihm hat. Er hatte ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und genauso beschimpften ihn die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Die Soldaten verspotteten ihn, die Schriftgelehrten und Pharisäer lachten ihn aus. Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Die vorbeigehenden Leute schüttelten den Kopf, machten sich lustig. Einzig die Frauen standen mit gebrochenem Herzen da und weinten. Es folgten ihm auch einige Frauen, eine große Menschenmenge folgte Jesus, darunter viele Frauen, die laut klagten und um ihn weinten. Aber selbst die Mitgekreuzigten, die zwei Verbrecher, lästerten ihn beide zunächst. Genauso beschimpften ihn die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Aber dann, wir kennen die Geschichte, einer der beiden Verbrecher änderte seine Meinung. Wir lesen in Lukas 23, die Verse 39 bis 41, einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte: Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Innerhalb weniger Stunden ändert der eine Verbrecher seine Meinung. Innerhalb von wenigen Stunden kommt der, der gespottet hat, auf einmal dazu, so etwas zu sagen. Wie kommt das? Was ist da passiert? Ich habe nachgeschaut in den verschiedenen Evangelien und habe verglichen, was da passiert ist. Und ich habe gedacht, na ja, gut, der hat das Erdbeben mitgekriegt, der hat mitbekommen, wie die Leute reagiert haben, was Jesus alles gesagt hat. Er hat so viele Aussprüche gehabt in der Zeit. Er hat mitbekommen, wie er zum Beispiel zu der Mutter gesagt hat, siehe, das ist dein Sohn. Wie er gesagt hat, es ist vollbracht. Die ganzen Aussprüche Jesu und auch die Ereignisse, die da geschahen, die haben ja dafür gesorgt, dass auch zum Beispiel der Hauptmann nachher seine Meinung geändert hat. Aber das Interessante ist, dass wenn wir es genau nachlesen, dann sehen wir, um 9 Uhr wurde Jesus gekreuzigt. Und in Lukas können wir sehen, dass erst später um 12 Uhr die Finsternis beispielsweise kam. Das heißt, diese Sinnesänderung des Mannes muss stattgefunden haben zwischen 9 und 12 Uhr. Und ich möchte mit euch in das eintauchen, was in dieser Zeit passiert ist. Die dramatischen Zeichen am Himmel, die Finsternis, das Erdbeben war es nicht, die kamen später. Es war etwas ganz anderes und es war etwas, was wir auch heute sehen und begreifen können und was ich wünsche und bete, dass es auch für uns zum Augenöffnend ist. Es war Jesu völlig andere Reaktion auf Unrecht. Wie gehen wir um, wenn wir Unrecht erleben? Jeder von uns erlebt Unrecht. Das beginnt schon im Kindergarten. Man wird bestraft, idealerweise natürlich nicht, aber man wird immer mal bestraft, auch wenn man Unrecht tut. Mein erstes Erlebnis aus der Kita-Zeit ist, dass ich in der Ecke stand und damit bestraft wurde. Und das hat sich mir so eingeprägt, dass ich das heute noch weiß. Und ich glaube, es hing damit zusammen, dass das Unrecht war. Ich hatte nämlich nichts Böses gemacht. Und so geht es uns auch heute. Wir erleben Unrecht. Vielleicht, weil andere eifersüchtig sind. Zum Beispiel im Kollegenkreis erleben wir Mobbing. Und vielleicht ist es aber auch wesentlich größeres und schlimmes Unrecht. Vielleicht werden wir zum Beispiel um unser Erbe betrogen. Wie ist da normalerweise unsere Reaktion? Wir fordern Wiedergutmachung. Wir verlangen Gerechtigkeit. Wir erwarten ein Urteil von einer höheren Instanz. Und wenn das nicht kommt, was machen wir dann? Dann neigen wir dazu, manchmal die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Oder wir verbittern. Und wenn uns Unrecht geschieht, ist das manchmal auch nicht, sind wir nicht ganz so unschuldig. Natürlich, unsere Verfehlungen sind minimal im Vergleich zu dem, was uns an Unrecht getan wird. Aber ein kleiner Anteil ist doch auch immer da. Wenn wir zum Beispiel in die Geschichte von Josef hineindenken, den Bericht im Alten Testament, der hat zum Beispiel seinen Brüdern von seinen großen, tollen Träumen erzählt. Das hat natürlich Eifersucht auch provoziert. Und die Brüder haben ihm schweres Unrecht getan. Oder ich selbst erinnere mich auch an Situationen, wo ich einfach auch mal mit einer Aussage provoziert habe. Ich weiß auch, ich habe einmal meinen Vorgesetzten mit einer Aussage provoziert und habe gesagt, was ich denke zu was. Das war jetzt kein Unrecht in dem Sinne. Ich habe da nicht irgendwie Schuld auf mich geladen, aber ich war einfach unklug. Ich habe gesagt, was ich denke, das hat ihm nicht gepasst. und es wurde danach an meiner Stelle einfach etwas ungemütlich. Und im Rückblick sehe ich aber, das, was mir damals passiert ist, hat dazu geführt, dass ich eigentlich befördert wurde nachher. Aber der Prozess war nicht angenehm. Das sind Dinge, wo wir vielleicht selbst durch unser unweises Verhalten ein Stück weit Unrecht mit provozieren. Bei Jesus war das aber völlig anders. Er hatte selbst kein Unrecht begangen. Klar, man kann sagen, er hat die Juden auch provoziert, beispielsweise als er die Händler vertrieben hat aus dem Tempel. Aber es war kein Unrecht, es war kein Hass, kein Stolz, kein Eigennutz, sondern er hat Gutes getan ohne Ende. Er wurde komplett ungerecht behandelt. Dass man ihn auspeitschte und sogar hinrichtete für etwas, was er nicht getan hatte, war extremes Unrecht. Man liest ja immer mal wieder von Personen, die zu Unrecht im Gefängnis sitzen, denen durch Gericht Unrecht getan wurde. Und ich muss sagen, wenn man dann liest, dass ein Prozess Jahre später nochmal aufgerollt wird und ans Licht kommt, dass jemand jahrelang im Gefängnis gesessen hat, obwohl er Unrecht getan hat, das ist schwer zu ertragen. Man wünscht sich, dass dem irgendwie das ganze Unrecht, was ihm angetan wurde, erstattet wird. Und das geht ja auf dieser Erde dann nicht mehr. Und bei Jesus war es aber noch viel anders. Und das sehen wir auch, wenn wir dann aus USA oder irgendwo lesen, dass jemand hingerichtet wurde für etwas, was er nicht getan hat, obwohl er immer seine Unschuld beteuert hat. Das ist regelrecht unerträglich. Und wie hat Jesus selbst darauf reagiert? Er sagt: Der Menschensohn muss zwar sein Leben lassen, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist, aber wehe dem, der ihn verrät. Das sagt er im Zusammenhang mit Judas vorher. Er erkennt, der Menschensohn muss sein Leben lassen. Das ist so, wie es ist. Und es ist gut, wie es ist. Jesus nimmt das Unrecht an. Seine Haltung ist: Ja, mir geschieht Unrecht von Judas, mir geschieht Unrecht von den Pharisäern, mir geschieht Unrecht von Judas, von Pilatus, von Herodes, von den ganzen Pharisäern, von den Schriftgelehrten, mir geschieht Unrecht von allen diesen Seiten, von den Soldaten, von allen, die jetzt hier das tun und von denen, die noch spotten über mich und so weiter. Alle tun mir Unrecht, aber es ist so, wie es ist. Und ich trage es niemandem nach. Dass diese Haltung hat Jesus, die beweist sich gleich auch noch, aber dass er diese Haltung hat, spürt der Verbrecher am Kreuz. Jesus ist da in einer Haltung, in der er das Unrecht annimmt. Normalerweise, wenn man am Kreuz ist, wenn man ein Verbrecher ist, dann spuckt man, dann flucht man, dann ich weiß nicht was, wie man die Leute behandelt. Man versucht sich, soweit es geht, etwas zu rächen. Man wehrt sich vielleicht, ich weiß es nicht. Aber Jesus hatte eine andere Haltung. Er wusste von sich, er muss sein Leben lassen. Das heißt, seine ganze Haltung, Jesus am Kreuz, hat etwas völlig Erstaunliches und Ungewöhnliches, eine komplett ungewöhnliche Haltung ausgedrückt. Nicht Jesus, der Leidende, der sich beschwert und erbost und weiß nicht, was macht, sondern Jesus, der das Unrecht erträgt. Der Verbrecher auf der einen Seite hat vielleicht sogar selbst getötet. Er hatte vielleicht selbst Rache gesucht auf Unrecht, was ihm begangen war. Er war ein Mann, der sich schuldig gemacht hatte. Und zwar so sehr, dass die römische Justiz ihn hinrichten ließ. Und dann sieht er, Jesus ist anders. Jesus hätte allen Grund gehabt, sich zu rächen. Und im Übrigen, er wird ja verhöhnt, er soll vom Kreuz hinabsteigen und sich rächen. Er hätte es durchaus tun können, auch wenn das vielleicht der Schriftgelehrte oder der Verbrecher nicht wusste. Er hätte es tun können. Aber er tut es nicht. Er entscheidet sich, es nicht zu tun. Er gibt das Recht auf Rache freiwillig auf, indem er für seine Feinde, für die, die ihm Unrecht tun, betet. Und das in einer Situation, in der er selbst vor lauter Schmerzen wahrscheinlich kaum denken kann. Er bekommt kaum Luft, er erleidet die schwerste Form einer Hinrichtung, die es gab und gibt, und handelt dennoch so. Wir lesen, einer der beiden Verbrecher, ich würde gerne dieses nochmal kurz lesen. Dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt und mit ihm die beiden Verbrecher, der eine rechts und der andere links von ihm. Und Jesus betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unter dem Kreuz teilten die Soldaten seine Kleider unter sich auf und warfen das Los darum. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist nicht nur ungewöhnlich, sondern das ist für Menschen wie für diesen Verbrecher kaum vorstellbar. Und ich glaube, deshalb kommt es zu dieser ungewöhnlichen Reaktion, dass der eine der Verbrecher erkennt, was da passiert und den anderen dann zurechtweist. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte, du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Jesus verteidigen und ihn plötzlich als unschuldig hinerkennen und ihn auch sogar als König erkennen. Er sagt, fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht? Und dann sagt er weiter, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Da antwortete ihm Jesus, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte, du bist doch der Messias. Der andere wies ihn zurecht. Jesus hatte sich an eine höhere Instanz gewandt, aber nicht mit der Bitte um Gerechtigkeit, nicht mit dem Ruf nach Vergeltung, sondern mit dem Satz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der andere Verbrecher hätte vielleicht gesagt, ich nehme keine Rache, ich überlasse das Gott. Aber Jesus geht hier viel weiter. Er bittet darum, dass Gott den Soldaten und die alle, die ihm Unrecht getan haben, nicht straft. Jesus ist hier völlig anders. Und er zeigt hier eine unglaubliche Liebe. Jesus selbst hatte nichts Böses getan. Selbst Pilatus hatte ja gesagt, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Und doch ließ er ihn kreuzigen. Der Verbrecher am Kreuz hat gespürt, dieser Jesus ist nicht normal. Er ist übernatürlich. Und er ist ein König. Er sagt hier, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Das bedeutet, er hat erkannt, dass Jesus ein König ist. Und Jesus antwortet ihm dann, Jesus, denke an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Und Jesus antwortet ihm, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Schau dir an, wie dieser Verbrecher Jesus anspricht. Er sagt dir nicht, Herr, vergib mir meine Sünden oder Herr, ich habe Unrecht getan oder nimm mich in dein Reich auf. Noch nicht mal das. Er sagt einfach nur, denk an mich. Das ist hier kein theologisches Gebet, es ist kein komplexes Bekenntnis, es ist einfach nur die Bitte an Jesus, an ihn zu denken. Und das reicht. Und das finde ich wirklich höchst erstaunlich. Wenn Jesus an ihn denkt, dann reicht ihm das. Und wie antwortet ihm Jesus? Er macht ihm eine Zusage, eine Versicherung. Ich versichere dir, ich sage dir das zu. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Es wird nach dem Tod noch etwas kommen. Und Jesus versichert ihm, dass nach seinem Tod er bei ihm sein wird im Paradies. Und das nicht irgendwann, sondern noch heute. Und das Wichtigste hieran ist eigentlich diese Zusage, dass er ihm sagt, du wirst mit mir im Paradies sein. Und Paradies ist ursprünglich der Garten. Das ist der Name auch vom Garten Eden, ganz am Anfang der Geschichte. Und er wird im Neuen Testament nur wenige Male genutzt und nur im Zusammenhang mit dem Himmel. Der Garten, das Paradies, das, wo es kein Leid gibt, wo Jesus als der König einmal herrschen wird. Und da sagt er ihm zu, da wirst du mit mir gemeinsam sein. Mit mir gemeinsam. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Erste, der diese Zusage hat, mit Jesus im Paradies zu sein, ist kein Held und ist kein Heiliger, sondern es ist ein Verbrecher, der Jesus angeschaut hat, der Jesus am Kreuz gesehen hat, der diese unglaubliche Vergebung gesehen hat, die Jesus hat, dieses Ruhen in sich, dieses Wissen, dass das alles gut ist, wie es ist, dass er sich nicht selbst rächen muss, dass er keine höhere Instanz anrufen muss, sondern dass er einfach vergibt. Das sieht der Verbrecher, wird davon so beeindruckt, dass er sagt, denk an mich, wenn du König, weil er erkannt hat dadurch, das ist übernatürlich, du König, wenn du in dein Reich kommst, denk an mich. Und Jesus sagt ihm das zu und gibt ihm diese Zusicherung. Ist das nicht unglaublich? Wie reagieren wir auf Jesus, den Gekreuzigten, der am Kreuz hängt? Verhöhnen wir ihn? Sagen wir, uff, das ist nicht schön. Wir sind stolz, sind wir zu gebildet, wissen wir das besser? Oder lassen wir uns auch beeindrucken davon, wie Jesus ist? Sehen wir ihn an? Und es gibt ja viele Worte, die Jesus am Kreuz gesagt hat. Es gibt vieles, was da passiert ist. Aber ich finde, das ist eigentlich fast das Eindrücklichste, dass Jesus, dem so großes Unrecht getan wird, sagt, ich räche mich nicht selbst, ich löse das nicht, sondern ich vergebe dem anderen. Ich vergebe denen, die mir Unrecht tun. Und ich denke, mein Gebet ist, dass wir uns das so, dass wir das irgendwie in uns aufnehmen, dass wir das verstehen, das ist übernatürlich, komplett übernatürlich. Das ist Jesus als Gottes Sohn, Jesus, der in seiner Kraft auch in uns schaffen kann, dass Verbitterung geht und dass wir auch loslassen können. Und wenn wir vergeben können, dann ist es, weil Jesus das in uns ermöglicht. Und das ist das, was sich Jesus auch wünscht. Er ist uns hier nicht nur Vorbild, sondern er sagt uns, schau mal, diese Vergebung, die biete ich auch dir an. Auch du, der du mir Unrecht getan hast, ich vergebe dir. Vergib du auch den anderen. Er trägt unsere Sünde, er vergibt uns unser Unrecht und er liebt uns. Und er sagt uns, er wird einmal mit uns im Paradies sein. Das bezog sich bei dem Verbrecher auf den gleichen Tag noch. Noch heute wirst du mit ihm, mit mir im Paradies sein. Und das heißt aber für uns auch heute, du kannst mich heute schon in dich aufnehmen. Du kannst heute schon etwas von dem Paradiesischen haben. Auch heute schon, auch wenn du heute noch nicht stirbst. Für uns ist es so, wir stehen auch vor einer Entscheidung. Wir stehen vor der Entscheidung, ob für uns Jesus der Gekreuzigte jemand ist, über den wir vielleicht sogar spotten oder dem wir gleichgültig gegenüberstehen, oder ob das jemand ist, von dem wir uns Kraft erbitten und dessen Liebe wir in uns aufnehmen und wo wir sagen, denke an mich. Mich erinnert diese Geschichte auch daran, dass es heißt, zum Beispiel vom Pharisäer oder von dem Zöllner, die im Tempel sind. Manche kennen die Geschichte vielleicht. Beide sind im Tempel, das ist ein Gleichnis, was Jesus erzählt. Und der eine sagt, ich habe Unrecht getan, vergib mir, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, dieser Sünder geht gerechtfertigt nach Hause. Und der Pharisäer steht da und sagt, boah, ich bin so froh und glücklich, dass ich nicht so verkehrt bin wie die anderen. Und der geht nicht gerechtfertigt nach Hause. Und es ist so interessant, dass oft die Leute, die so gebildet sind und die so viel Theologie studiert haben und die alles so genau wissen, manchmal das nicht begreifen, was es heißt, dass eben Jesus der ist, die Quelle allen Gutens und die Quelle von dem auch, wenn ich was Gutes tue. Das kommt nicht aus mir, aus meiner Bildung, aus was weiß ich wem, sondern es kommt aus Jesus, dem Gekreuzigten. Und es erinnert mich auch an die Geschichte von zwei Frauen, von denen Jesus spricht. Es werden zwei auf dem Felde sein. Die eine Frau wird angenommen und die andere Frau wird zurückgelassen. Es werden zwei Mahlen an der Mühle. Und die eine wird angenommen und die andere wird zurückgelassen. Und so sehe ich hier diese Entscheidung, auch bei den beiden Personen, die am Kreuz hingen. Der eine Verbrecher starb hier auf der Erde und starb ewig. Und der andere starb hier auf der Erde und erwachte am gleichen Tag noch im Paradies. Und diese Einladung, die gilt auch uns. Und was braucht es dafür? Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Gedenke an mich, wenn du in deinem Reich bist. Sei mir Sünder gnädig. Mehr braucht es dafür nicht. Jesus lädt uns ein, mit uns Gemeinschaft zu haben und er lädt uns dazu auch ein im Abendmahl. Wir können kommen, wie wir sind, an seinen Tisch. Mit unserer Schwachheit, mit Schuld und können annehmen, seine Gabe, sein Leben, sein Blut, das, was er für uns getan hat. Nicht, weil wir es verdient hätten, sondern weil er uns liebt. Weil er sich für uns hingegeben hat, feiern wir jetzt gemeinsam das Mahl, das er selbst eingesetzt hat. Der Apostel Paulus schreibt dazu: Folgendes habe ich von dem Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Amen. Wir machen es jetzt so, dass wir aufstehen und dass sich jeder jetzt an die Tische geht und sich Brot und Wein nimmt. Das Rote ist der Wein und das Helle ist der Saft. Und dann geht jeder an seinen Platz zurück. Wir singen gemeinsam ein Lied und wir warten bitte, bis das Lied zu Ende ist. Wir haben es dann schon, Brot und Wein, auf unseren Plätzen und wir warten, bis alle haben und bis wir das Lied gesungen haben und danach nehmen wir es gleichzeitig gemeinsam ein.